also nicht über meine Kopfhörer.
Nicht?
Nee, noch dann nicht. Das müssen wir nochmal einstellen.
Das einstellen, genau. Tag gesagt, hier ist Florenz. Grüß dich.
Ihr kennt euch noch gar nicht so.
Ja, haben uns, glaube ich, nur bei deinem, wahrscheinlich beim Geburtstag
ja.
oder so. Ja, irgendwo haben wir es mal gesehen, aber es ist lange her. Okay,
da musst du auf.
Zack.
Ja, jetzt genau. Besser? Perfekt. Ja, gut. Jetzt höre ich ihn hier.
Super.
Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Zeiger! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen sonnigen guten Tag zur Doppelspitze, der Fußball-Podcast, Folge 109. Wir begrüßen euch recht herzlich hier am Mikrofon. Mein Name ist Leon Ginzel und mir zugeschaltet mal wieder aufgrund organisatorischer Umstände Paul Henning Schneider aus dem Studio Friedrichshain. Hi, grüß dich.
Leon, ich grüße dich. Ja, wir sind zurzeit mal wieder weit voneinander entfernt, aber nur räumlich,
ja.
Nicht inhaltlich.
Nein,
und,
auch im Herzen nicht.
Wo weilst du denn gerade?
Ja, wo weilst du? Ich kann dir einen Tipp geben oder unseren ZuhörerInnen auch einen Tipp geben, wo ich gerade weile. Heute Morgen gab es zum Frühstück Kaiserschmarrn. Und das ist ja schon mal ein guter Hint, oder? Das ist ein guter Hinweis, wo es, in welche Richtung es gehen könnte. Wo könnte ich mich dann da wohl aufhalten? Und die Grabstätte oder den Sarg von Sissi gesehen.
Von der Kaiserin Sissi.
Richtig.
Ist er da von Franz, der daneben auch? Oder
tatsächlich, das ist ja so eine Gruft, wo dann alle Habsburger und diese ganzen Nasen da liegen. Und es ist, Maria Theresia hat den größten, also die Mutter von FJ, also Franz Josef. Und Sissi gar nicht mal so einen großen. Aber den, wo am meisten auch so ich sag mal, so Sachen so vorliegen, da legen ja Leute dann auch so Blumen nieder und so. Klar, ist natürlich sie ist natürlich die spannendste Person. Wirklich interessant auf jeden Fall.
Ja,
also, wer es noch nicht rausgefunden hat, wo ich befinde mich natürlich in London. Nein, in Wien. Ich bin in Wien, an der Donau, im wunderschönen Wien.
Genau.
Ja, und bin hier, besuche einen Freund und nimm jetzt also den Podcast sozusagen wieder räumlich getrennt auf, aber mit dem Fußball im Herzen gemeinsam und schauen auf diesen Spieltag, der gestern Abend, das können wir hier schon mal so als erstes Thema natürlich ankündigen, spektakulär bisher geendet ist. Es gibt ja noch ein paar Spiele, aber Samstagabendspiel, das große Duell, Bayern gegen Dortmund oder Dortmund gegen Bayern. Ja, 2-2 am Ende.
Wie man in Österreich sagt.
Spektakulär. Wie hast du es in Deutschland wahrgenommen? Gab es eine Eruption, auch in Friedrichshain, als dieses Tor noch fiel, da so spät?
Also hier sind ja doch sehr wenig so Dortmund- und Bayern-Fahnen an den Balkonsen aufgehängt. Also es war relativ ruhig dafür, dass es echt mal wieder so ein richtiges Topspiel war. Ich meine, es wird ja immer jedes Jahr zweimal als das Topspiel, als der deutsche Klassiko oder ähnliches angepriesen und kann da nicht immer mithalten mit den Erwartungen. Und gestern war es ja mal wieder richtig brisant, gerade bis zum Ende hin. Da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten, aber es blieb spannend bis zum Schlusspfiff. Und dafür war es hier relativ ruhig. Ich habe es im Fernsehen geguckt und bin dann auf den Balkon raus, so wie, weiß nicht, haben wir WM-Finale damals. Und da war ein bisschen mehr los. Also ich habe so gedacht, okay, jetzt bebt hier unter mir die Stadt, aber Pustekuchen. Das war doch ganz schön Saturday Night Live. Also die waren wahrscheinlich alle schon, weiß ich nicht, im Kader Holzig und Berghain unterwegs. Und ja, ein paar haben sich auf dem Tatort vorgefreut. Also relativ ruhig in Berlin. Ich glaube, am Borsigplatz war ein bisschen mehr los vielleicht.
Wahrscheinlich. Obwohl es gibt ja viele echt Exil-Dortmund-Fans, weil Dortmund ist natürlich aber auch so ein Club, den haben viele dann irgendwann mal so für sich entdeckt, als sie erfolgreich waren, so die klassischen Erfolgsfans. Und seitdem sind die so Dortmund-Boys and Girls. Ich finde es, naja. Aber gestern hatten sie mal wieder Grund zur Freude. Und vor allen Dingen ein Mann, auf den wir noch zu sprechen kommen, da ist der Knoten vielleicht jetzt so richtig geplatzt. Einer, der ja nicht unbedingt eine glückliche Zeit verbracht hat bisher, weil der Wechsel natürlich sehr umstritten war über wen wir reden, da könnt ihr euch schon mal vielleicht, natürlich wisst ihr, um wen es geht, aber wir verraten den Namen trotzdem nicht. Über ihn sprechen wir. Und wir sprechen über einen anderen Stürmer heute auch noch. Und das ist sozusagen der Schwerpunkt in der zweiten Hälfte Doppelspitze der Fußball-Podcast. Wir reden über Erling Haaland. Denn der Mann bricht alle Rekorde. Wir haben schon angekündigt und auch besprochen, dass er natürlich auch weiter ein Thema bei uns sein wird, weil er irgendwie auch interessant ist, faszinierend ist. Und das haben wir zum Anlass genommen und haben mit einem Experten gesprochen, der sich extrem gut mit ihm auskennt, weil er ihn schon seit sehr langer Zeit verfolgt, nämlich schon seit seiner Zeit in Molde. Es ist der Journalist Joachim Bartzen und er berichtet für die norwegische Zeitung Verdensgang über Erling Haaland. Ist auch gerade in Manchester, da habe ich ihn erwischt fürs Interview und das hört ihr dann in der zweiten Hälfte und unter anderem verrät er, was Erling Haalands Lieblingsessen ist, das er sich aber nur einmal im Jahr gönnt. Was das ist und warum dieser junge Mann so erfolgreich ist. Auch alles rund um diesen Wechsel zu Manchester nochmal. Was seine Erfolgsfaktoren sind und wer der wichtigste Mensch in seinem Leben bisher war, sportlich, das hört ihr dann in der zweiten Hälfte im Interview mit Joachim Bartzen. Henning, für die norwegisch unkundigen Menschen so wie mich, was heißt Verdensgang? Was heißt das übersetzt?
Das ist der Gang der Welt. Also keine kleine Überschrift für eine Zeitung, würde ich sagen. So, das ist der Überblick.
Nice.
Über alles.
Ja. Nee, ist ein spannendes Interview, können wir schon mal so viel können wir sagen, haben wir vorgestern aufgezeichnet. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten, klar, wir sprechen über die Bundesliga. Und auch müssen wir natürlich, das fällt hier schon fast wieder hinten runter, aber es war natürlich auch eine turbulente Hertha-Woche mal wieder. Wir haben kurzzeitig überlegt, eine Sonderfolge zu machen, haben es dann aber doch irgendwie gesagt, nee, komm, lass mal abwarten, was da noch so in Entwicklung drin ist. So viel hat sich dann gar nicht mehr entwickelt. Aber das war natürlich eine Knallermeldung, die da über die Eilticker reinlief. Mitte der Woche war es. Kollege Lars Windhorst möchte seine Anteile veräußern und steigt sehr offenbar, sehr sicher aus als Geldgeber bei der Hertha. Und möchte seine Anteile jetzt verschleudern. Immerhin fast 400 Millionen, ja, die er da reingepumpt hat. Die möchte er jetzt verkaufen für weitaus weniger wahrscheinlich. Henning, deine erste Reaktion, als du das gehört hast oder gelesen hast? Wir haben dann ja ein bisschen geschrieben auch.
Ich habe mich erst gefragt, ob er auch die Doppelspitze-Anteile abgibt oder ob er die weiterhalten wird. Aber das ist noch offen. Die Verhandlungen stehen aus. Nee, das war natürlich eine Meldung. Man wusste nicht, ist das jetzt ein Manöver? Ist das Taktik? Ist das ernst? Ist das der Untergang des Berliner Fußballs? Zumindest in, weiß nicht, Charlottenburger Seite. Also das war ein Paukenschlag und auch eine Nachricht, mit der man in der Krassheit nicht gerechnet hätte. Auch, ich glaube, vereinsseitig. Es wurde so ein Statement noch veröffentlicht, ein ziemlich langes. Eigentlich wollte man sich damit noch Zeit lassen, aber danach war man irgendwie zum Handeln gezwungen, nachdem Windhorst da Tacheles geredet hat. Und also auch vereinsseitig. Man hat sich zwar irgendwie einmal getroffen, hat darüber geredet, aber so richtig klar, dass das jetzt der nächste Schritt sein wird, war man sich auch in der Geschäftsstelle nicht. Da komme ich ins Schlittern vor lauter Emotionen.
Ja.
Und deswegen also überraschend und krass. Wie ging es dir damit? Du hast ja auf Reisen davon erfahren, oder?
Nee, da war ich sogar noch in Berlin.
Ah, okay,
ja. Aber es war wirklich auch, also ich habe die Einmeldung kam dann rein und ich habe dann gleichzeitig redaktionell gearbeitet und deswegen hatte ich auch Zugriff auf so Nachrichtenagenturen und so und die DPA hat es dann sofort geeilt und das ist schon außergewöhnlich auch, das machen sie nicht so häufig, solche Sachen zumindest. Also ich war wirklich erstaunt, dass es jetzt so eskaliert, ich hätte es nicht gedacht, ehrlich gesagt. Und irgendwie ist das schon auch krass, also im Endeffekt, wenn man es ein bisschen neutraler und nüchterner betrachtet, heißt es ja nur, dass jetzt ein großer Anteilseigner seine Anteile verkauft, wenn man es mal so ganz nüchtern betrachtet. Ne? Das kann ja passieren so. Er hat ja nicht keine Stimmhoheit oder so, sondern hat einfach nur die meisten Anteile finanziell. Das war ja, glaube ich, auch mal so ein bisschen das Problem, der Widerspruch an sich, an diesem ganzen Projekt, sag ich jetzt mal, Windhorst bei Hertha, dass er quasi den Großteil der Anteile hält, aber nicht wirklich mitbestimmen darf oder mich, ja, aufgrund der 50+1-Regel ja auch, was ja auch ganz gut ist, wie man jetzt merkt, weil er einfach auch, das hat sich auch von Anfang an gezeigt, nicht wirklich die Hertha im Sinn hatte, sondern einfach irgendwie versuchen wollte, sein Kapital zu vermehren. Er ist halt ein Investor, das kann man ihm wahrscheinlich gar nicht übel nehmen, aber als Hertha-Fan kann man ihm das insofern übel nehmen, als dass er den Verein echt schadet mit seinem Handeln und auch nach wie vor sehr windigen Methoden. Das war jetzt ja auch der große Anlass für diesen erneuten Eklat, diese komischen, ja, womöglichen Spitzel- und Schlammschlacht-Kampagnen, die er da in Auftrag gegeben hat gegen gegen Bauer. Also alles super ominös und merkwürdig, so wie er generell halt ein ominöser Typ ist. So, das haben wir ja auch schon gesagt. Und das hat sich jetzt alles entladen. Ich glaube, Hertha ist auch ganz froh, dass man da jetzt einen Schlussstrich vielleicht ziehen kann. Es wird noch ein bisschen Hängepartie geben, weil sie müssen jetzt die Anteile irgendwie veräußern. Und es heißt aber auch, der Kicker hat zum Beispiel gesagt, dass wohl schon länger Gespräche auch laufen mit anderen Investoren oder zumindest die Investorensuche da schon länger im Hintergrund läuft, weil wahrscheinlich irgendwie klar war, dass es nicht mehr funktioniert. Kai Bernstein spielt eine große Rolle, denke ich, der neue Präsident, der jetzt nicht der Riesenfan ist, aber eigentlich immer auch gesagt hat, mit Winters habe ich geredet, das war alles okay und so. Also es hat mich schon auch wirklich dann in dieser Vehemenz jetzt, in dieser drastischen, dramatischen Pointe schon überrascht, dass es jetzt kommt, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ist auch eine Chance, würde ich sagen.
Ich denke auch, ich finde, was einen als Fan so ein bisschen ratlos zurücklässt und auch enttäuscht ist, dass man einfach nicht versteht auf beiden Seiten, was waren die Ziele, Erwartungen, was ist da jetzt enttäuscht worden? Also was hat sich Windhorst jemals davon versprochen, da Geld zu investieren? Und was hat er jetzt nicht bekommen quasi? Und ich finde, das ist alles sehr undurchsichtig und auch so in der Kommunikation jetzt, ist anscheinend ja auch die beiden Parteien, also Hertha BSC und die Tanner Holding, da auch nicht gut miteinander kommunizieren, sondern auch jetzt die Geschäftsstelle überrascht war von diesem Statement. Und da sind da Anschuldigungen im Raum mit einer Schmutzkampagne, die da irgendwie bezahlt worden sein soll von Lars Windhorst. Und statt das irgendwie aufzuklären oder zu entkräften oder dagegen zu argumentieren, zieht er sich sofort zurück. Das wirkt irgendwie wie ein Schuldeingeständnis. Auf der anderen Seite wirkt es halt auch so, ja, ich meine, wenn es eine Querele gibt mit Gegenbauer, gegen den ja diese Kampagne anscheinend gerichtet gewesen sein soll, warum kriegt man das nicht geklärt? Oder was ist so das Ziel? Also es ist alles so ein bisschen fadenscheinig, so ein bisschen undurchsichtig, wie diese ganzen Wirtschaftsbemühungen der Tanner Holding auch vorher schon. Also wir haben ja schon vorher gesagt, dass es irgendwie nicht ganz klar ist, wo kommt das Geld her, wo wird da der Wert geschöpft quasi? Oder ist das nur eine sehr groß aufgeblasene Blase, die gerade irgendwie noch nicht geplatzt ist? Und genauso ist dieses Investment jetzt in den Verein einfach undurchsichtig. Also ein Erfolgs war es jetzt nicht, weil er wird es wahrscheinlich, wenn er es verkauft kriegt, mit starkem Minus verkauft kriegen nur. Und ich bin sehr gespannt, ob sich da jetzt ein Investor auftut. Ich meine, man hat ja in Chelsea auch so gehabt, dass Abramovic da aufgrund, des Ukraine-Kriegs relativ schnell auch das verkaufen musste oder wollte. Da hat sich dann auch jemand gefunden, sehr spontan. Also es ist schon möglich wahrscheinlich. Es gibt so Investoren auf dem Markt, die da Interesse haben, aber Hertha ist jetzt trotz Blau-Weiß auch kein FC Chelsea natürlich. Mhm. Also ist irgendwie eine andere Hausnummer und auch ein anderer, weiß nicht, Wertindex oder so. Aber es ist irgendwie, man ist als Fan, ist man so alleingelassen wieder.
Man fühlt sich so im Stich gelassen von dieser, ja, von dieser kalten kapitalistischen Welt da draußen. Nee, aber ich meine letztendlich, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es einfach dann, wenn es alles jetzt so seinen Gang geht, dass da verschiedene InvestorInnen einsteigen, könnte ich mir vorstellen, und diese Anteile dann sozusagen wieder nicht nur einer hält, sondern dann verschiedene Leute da einsteigen. Vielleicht könnte das eine Option sein. In der Tat wäre es auch eine Möglichkeit, dass die Fans vielleicht im großen Maßstab einsteigen. Das geht ja auch. Also, ne, ich meine, wenn man das irgendwie so ein bisschen Crowdfunding-mäßig startet oder so, kann das natürlich auch eine Option sein. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch erstmal abwarten, wie das weitergeht. Also nach wie vor ist ja ungeklärt, also er kann ja nicht einfach sagen, ciao, weil er hat die Anteile. Und bevor er sie nicht verkauft hat, ist er auch nicht raus aus dem Verein. Und es wirkt so ein bisschen so, finde ich, aber das ist alles Spekulation, weil wir nicht wissen, wie die genauen Motivationen dahinter ist. Aber es wirkt so ein bisschen so, wie du schon gesagt hast, wie so ein Schuldeingeständnis, er will jetzt möglichst schnell da raus, weil er nicht irgendwie noch mehr Dreck da aufwühlen lassen möchte, so über ihn. Auf der anderen Seite ist halt auch die Frage irgendwie, also es wirkt so, als hätte er sich einfach verkalkuliert und möchte jetzt möglichst schnell da weg. So. Und das kann man aber ja auch kommunizieren. Jetzt das als Anlass zu nehmen, ist auch ein bisschen fadenscheinig. Aber ich habe das Gefühl, es kommt ihm ganz gut sozusagen jetzt, passt ihm ganz gut in den Kram, dass das jetzt so auftaucht, weil dann hat er einen konkreten Grund zu sagen, dass das Vertrauensverhältnis erschüttert ist und das alles ein bisschen dramatisch zu zeichnen und dann einfach Ciao zu sagen, anstatt das sozusagen irgendwie selber zu begründen oder so. Keine Ahnung, aber das sind Spekulationen. Ich kann mir, wie gesagt, auch vorstellen, dass Kai Bernstein ist, glaube ich, er hat irgendwann mal gesagt in einem Interview, bevor er Präsident geworden ist, dass er sollte irgendwie in so einer Fragerunde sagen, ob das Fluch oder Segen ist. Und man konnte jetzt nicht sagen, irgendwie, man musste sich für eine Sache entscheiden. Er hat gesagt, gut, dann ist jetzt gerade ein Segen, dass er da ist, Lars Windhorst, für uns, weil er halt Sachen ermöglicht mit seinem Geld. So. Also er hat das schon, glaube ich, auch realistisch und irgendwie positiv auch eingeschätzt in einer gewissen Art und Weise. Muss er vielleicht ja auch. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er dann irgendwie im direkten Kontakt gemerkt hat, okay, so geil ist das alles nicht und dann vielleicht auch jetzt ganz froh ist, wenn er weg ist. Aber ja, es muss natürlich jetzt einfach auch eine Lösung gefunden werden, die alle Seiten da irgendwie glücklich macht, aber letztendlich ist Windhorst darauf angewiesen, dass es einfach jetzt Leute einsteigen. So. Und das kann keiner beeinflussen, außer die Leute, die das Geld reinstecken oder halt auch nicht.
Ja, das Problem ist natürlich auch, dass man das Konzept Investor nicht los wird, wenn jetzt jemand anderes investiert. Klar, wenn es mehrere sind, hat man es irgendwie aufgeteilt, dann hat man nicht eine Holding oder eine Person, die dann, weiß nicht, den Aufsichtsrat so und so bestücken kann, sondern so ein Konglomerat oder so, vielleicht auch weniger so eine Idee oder so ein Plan dahinter stecken könnte. Aber natürlich hat man die Investoren. Es sei denn, wie du sagst, die Fans würden das jetzt kaufen oder der Verein kann es sich nicht leisten. Die Fans ist die Frage, wie viel das denn sein müssten, damit man sich irgendwie 400 Millionen Euro da aufteilen kann. Ich glaube, wir haben irgendwann mal so angedeutet über den AFC Wimbledon gesprochen. Verein aus London ursprünglich, der vor über 20 Jahren an so eine auch Investoren quasi verkauft wurde, die dann so Franchise-mäßig das aufziehen wollten, wie bei so US-Sportteams. Also sind ja keine Vereinsstrukturen in den USA, in den großen Ligen, sondern es sind ja Teams, die quasi in der Stadt sind, aber die können dann auch, also die Boston Celtics sind jetzt gerade in Boston, die könnten aber auch theoretisch umziehen, wenn es die Dallas Celtics, keine Ahnung. Also die könnten in eine andere Stadt ziehen, das ist einfach so ein Wirtschaftskonstrukt und genauso ist dieser Verein dann aus London, aus dem Stadtteil Wimbledon, kennt man vom Tennis, nach Milton Keynes gezogen, da war jetzt viel Snooker in letzter Zeit, das ist so ein Ort 100 Kilometer nördlich von London und dann war es natürlich blöd dann für die Heimfans, wenn das Heimspiel plötzlich 100 Kilometer weit weg ist und dann weiß ich nicht, von Hamburg nach Eckernförde fahren musst auf einmal und dann war dieser Verein plötzlich weg und dann haben die 2002 den einfach neu gegründet, das ist halt ein Unterschied, ob du den Verein jetzt zurückkaufst als Fans oder ob du es neu gründest. Aber die haben den 2002 neu gegründet, dann als AFC Wimbledon. Ich glaube, davor war es der FC Wimbledon. Und ist eine riesen Erfolgsgeschichte, weil die haben zusammen, ich glaube, 8 oder 9 Millionen Pfund zusammengekratzt als Fans und haben ein Stadion gebaut zum Beispiel. Haben diesen Verein neu gegründet in der 9. englischen Liga, haben den hochgeführt in den Jahren bis in die 4., also in den untersten Profibereich, sage ich mal, zurückgeführt. Und haben jetzt wieder ein Stadion, mit dem sie quasi Profifußball ausrichten können, haben das gebaut. Das ist 2020 fertig geworden, halt mitten in die Pandemie rein. Das heißt, sie konnten erstmal nur ohne Zuschauer in dem Stadion spielen, aber konnten immerhin spielen. Und 2021 hatten sie das erste Heimspiel vor Publikum wieder. Und das ist halt so eine Geschichte, wie Fans sich so einen Verein zurückholen können, aber eben mit einer Neugründung. Also irgendwie völlig andere Parameter natürlich. Wir wollen jetzt auch nicht, dass die Hertha da wieder in der Bezirksklasse Berlin anfängt und sich da, weiß ich nicht, dann trifft sie wieder auf Enes Benhatira da wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, in welcher Liga die spielen.
Benhatira ist doch jetzt nach Tunesien zurückgewechselt auch.
True, der ist nicht, beim AK Berlin war er vorher, oder? Berliner AK?
Da war Nader Asian Derby früher. Ich weiß nicht, ob Enes Benhatira da auch kurzzeitig wieder war. Das kann sehr gut sein, ja.
Ja, naja, anyhow. Ist das ja. So eine Geschichte, die ich da irgendwie, an die ich denken musste, weil ich glaube, wir haben irgendwann mal kurz drüber geredet. Von einer Weile und das ist halt so eine Form von, weiß ich nicht, Utopie, die jetzt auch auf Hertha nicht anwendbar ist, so in der Form und das jetzt als Fans zurückzukaufen, ist auch irgendwie Quatsch, da jetzt, weiß nicht, sich mit ein paar tausend oder 10.000 Euro dann da einzukaufen, ist irgendwie nicht das Modell, aber trotzdem, es muss irgendwie die Frage offen bleiben, wie kann Fußball fannäher aussehen und wie kann man sich auch so ein bisschen gegen diese Rieseninvestoren und die Hyperfinanzierung da stemmen? Zumindest gedanklich, wenn schon nicht wirklich. Ist ja eh die Frage, wie lange die Bundesliga so die 50+1-Regel aufrechterhalten kann, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich meine, in Europa läuft es noch ganz gut, so, aber so richtige Weltstars kommen halt auch nicht in die Bundesliga.
So. Das stimmt, ja. Ja, danke nochmal für diesen kleinen Exkurs da zum AFC Wimbledon. Ist ja auch eine super spannende Geschichte. Und klar, andere Parameter hast du schon gesagt, aber vielleicht kann man da sich ein bisschen auch von inspirieren lassen. Ja, apropos Inspiration, apropos Stars in der Bundesliga. Da gab es ja gestern ein Match, das sozusagen konzentriert auf den Platz bringt, nämlich die beiden besten Teams. Der Gipfel, obwohl er tabellarisch gar nicht der Gipfel war, aber zumindest irgendwie wahrscheinlich vom Kaderwert immer noch das Duell der beiden Most Valued Teams in der Bundesliga. Dortmund hatte die Bayern zu Gast Und es war ein spektakuläres Match, vor allen Dingen in der Schlussphase. Und wir hören mal kurz rein, das als kleiner Appetizer, wie es klang im Dortmunder, ich sag's einfach, Westfalenstadion in der 95. Minute, als nochmal so ein Ball in den Strafraum kam, der schon fast im Tor aus war, dann aber dann noch gerettet wurde und dann wurde der Ball reingeflankt und ein Mann hielt seinen Schädel hin und köpfte den Ball zum 2:2 rein. Wir hören mal, wie das klang.
Ja, da war gute Laune.
Da.
Das ist übrigens Aufnahmen, die sind relativ nah am Gästeblock entstanden und da, also die eine oder andere höhnische Geste da nach rechts rüber ist nicht ausgeblieben, sage ich mal. Und da war es sehr, sehr still plötzlich bei den Rot-Weißen.
Absolut, ja. Der viel umjubelte Ausgleich dann in der Nachspielzeit für Dortmund noch zum 2:2 durch Toni Modest, der ja wirklich auch, ja, nicht die leichteste Anfangszeit. Jetzt hatte er noch diesen etwas, ja, auch überraschenden Wechsel von Köln zu Dortmund, der ihn ja in Köln jetzt nicht gerade beliebt gemacht hat. Verständlicherweise. Und jetzt also dieses sehr, sehr wichtige Tor für Dortmund. Auch wichtige Tor für die Bundesliga in irgendwie in einer gewissen Art und Weise, weil es irgendwie auch wieder so ein bisschen zeigt, dass es halt eben gerade nicht darauf hinausläuft, dass die Bayern so durchmarschieren, wie man es vielleicht gedacht hätte. Weil übrigens auch zum Beispiel ein Sadio Mané nicht so zündet, wie man gedacht hätte. Zumindest in der Bundesliga. Auch ein spannender Aspekt, glaube ich, den man bei Gelegenheit nochmal ein bisschen näher beleuchten könnte. Aber ja, ansonsten vielleicht bleiben wir bei dem Spiel kurz. Die Bayern gehen schnell in Führung, führen 2-0 durch Goretzka und Sané. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ich glaube, so war es, ne? Und dann steht es 2-0 und man denkt schon so, ach ja, gut, das wird hier wieder so ein Bayern-Sieg. Aber dann schafft es tatsächlich Dortmund noch mit Moukoko und mit Modest relativ spät das Spiel zu drehen. Moukoko in der 74., Modest in der 95., dazwischendurch gab es auch Gelb-Rot für Coman in der 90. Und Edin Terzic, der Dortmund-Trainer, der hatte irgendwie schon so ein Gefühl, der hat das schon so ein bisschen gespürt, dass zwei Leute, zwei Spieler da im Fokus stehen könnten. Zumindest hat er sich es gewünscht. Wir hören mal kurz rein in die PK vor dem Spiel. Edin Terzic.
Es gibt immer Jungs, die starten. Es gibt immer Jungs, die beenden. Aber viel wichtiger ist, dass das die beiden Jungs sein sollen, die entscheiden. Und wir werden da die für uns passende Lösung finden für morgen. Und ich weiß, ich wiederhole mich. Es gibt nichts Schöneres, als wenn beide morgen treffen.
Ja, da hat er, also er wurde halt gefragt, wer wird spielen? Die sind ja beide gut drauf und irgendwie beide irgendwie gut drin da vorne im 16er. Und da wollte er sich natürlich nicht in die Karten schauen lassen, hat eine ganz gute Antwort gefunden und am Ende sogar recht behalten. Was will man mehr als Coach? Also ich meine, Modest legt auf für Moukoko und macht dann in der 95. da selbst das Ding. Ja, perfekt antizipiert, würde ich sagen, an der Seitenlinie. Und auch gut gemacht. Moukoko gestartet, Modest später dazu. Er hat, und da kann man von unserer Seite ihm nur recht geben, auf die Doppelspitze gesetzt am Ende.
Ja.
Und das hat dann am Ende den Punkt gegen München gebracht.
Ja, die Doppelspitze ist halt ein Erfolgsmodell. Und das wissen wir schon seit langem, seit 109 Folgen. Und jetzt hat es Edin Terzic auch erkannt. Nee, aber es ist natürlich irgendwie witzig, wenn man sowas immer so ein bisschen prophezeit. Und klar, als Trainer freut man sich natürlich, wenn das irgendwie aufgeht. Also ja, und am witzigsten fand ich eigentlich auch wieder so der Blick dann auf die Tribüne zu den Bayern-Offiziellen. Und ein Mann, als da richtig, das waren die Alten, da war er wieder, der alte Olli. Das hat man ja selten gesehen, so emotional. Olli Kahn hat sich richtig geärgert über diesen späten Ausgleichstreffer. Was richtig ausgerastet. Da waren schon Uli Hoeneß-Vibes und eben die alten Olli Kahn beißt jemanden in den Hals-Vibes, der auch gerne mal gegen Dortmund rausgelassen hat. Ja, richtig krass.
Ja, wirklich. Da waren die späten 90er, frühen 2000er, waren da wieder zu Gast im Fernseher. Da hat er fast ins Geländer gebissen. Ja. Vor lauter Wut auf seinen Sitzplatz. Und wirklich, da war, glaube ich, irgendwie auch jeder froh, rechts und links, dass er das da am Metallgestänge auslässt und nicht an den Personen, so wie früher manchmal im Gegenspieler. Ja, Oli Kahn auf jeden Fall, das Temperament ist noch da. So, also ich meine, man trainiert ja mal als Leistungssportler so langsam ab nach der Karriere und dann geht ja auch vielleicht so ein bisschen das Adrenalin runter. Aber bei Oli Kahn ist es immer noch sehr vorhanden und wird da voll eingesetzt für den FC Bayern. Ja.
Ich fand's, also vielleicht war das auch wirklich so, dass er da plötzlich so dieses, manchmal brauchst du ja so Flashbacks und so ein bisschen Sachen, die dich triggern, und das ist natürlich ein Duell, das triggert ihn wahrscheinlich sehr, weil er das auch oft gespielt hat, immer verhasst, da auch von den Fans natürlich immer empfangen wurde, von Dortmund-Fans, und dann saß er auf der Tribüne. Ich finde es immer noch ungewöhnlich, Oliver Kahn in so einem Mantel da zu sitzen zu sehen. Man wünscht ihn sich in seinem alten Trikot zurück mit den Torwart-Handschuhen und so. Die hätten ihm auch wahrscheinlich jetzt ganz gut getan für die Hände, als er da aufs Geländer geschlagen hat. Aber so war es natürlich herrlich mit anzusehen. Er hat selber auch bei Instagram übrigens geteilt, also hat da ein bisschen Selbstironie und Selbsthumor, was ja auch ganz schön ist. Ja. Aber die Bayern kommen in der Bundesliga weiterhin nicht so wirklich vom Fleck, nachdem sie eigentlich dieses 4-0 gegen Leverkusen, da dachte man so, ja, jetzt läuft's wieder, aber jetzt gegen Bayern gegen Dortmund 2-2. Naja, bleibt weiterhin eine sehr volatile Saison.
Auf jeden Fall. Nutzen können es ja heute zwei, die heute noch spielen. Einmal Freiburg gegen unsere Hertha und Union am Abend noch. Es sind ja drei Spiele heute in der Bundesliga. Zu Gast bei Stuttgart. Muss man jetzt abwarten. Wir sind der gläserne Podcast. Wir zeichnen hier kurz vor 14 Uhr auf. Also es ist noch, alle drei Bundesligaspiele liegen vor uns. Dementsprechend können wir da, weil wir auch nicht Edin Terzic sind, der das jetzt so voraussagen kann, einfach so, wissen wir nicht genau, was da passiert. Aber theoretisch, ich meine, Freiburg wird es sehr schwer haben gegen die Hertha, aber zumindest Union Berlin kann Kapital aus dem Topspielpatzer der Bayern schlagen noch. Super. Ansonsten, wie hast du den Spieltag erlebt? Ich fand Leverkusen-Schalke, das ist so ein Spiel, das früher ging es da um die Champions League. Heute ist es irgendwie Aufsteiger gegen strauchelnden Riesen. Also die Zeiten haben sich geändert. 4-0 für Bayer mit neuem Coach Xabi Alonso. Ungewohntes Bild an der Seitenlinie. Er wurde in der PK gefragt, ob er nicht auch mitspielen würde noch. Also das Karriereende ist nicht so lange her. Das hat er aber irgendwie weggelächelt. Und was mir aufgefallen ist, ich habe ein bisschen reingeguckt, er hat sich Arangis die ganze Zeit genommen und ihm so, also auf Spanisch war natürlich naheliegend. Das scheint so sein Sprachrohr zur Mannschaft zu sein. Das fand ich ganz interessant. Den hat er mehrmals nach den Toren so an die Seitenlinie geholt und gesagt, hier irgendwas auf Spanisch, was ich nicht von den Lippen ablesen konnte. Und das hat ja gefruchtet anscheinend. 4-0 gegen Schalke.
Una cerveza, por favor. Irgendwie sowas vielleicht. Das sagen die ja immer, ne? Die Spanierinnen und Spanier, das ist das Einzige, was die können. Ne? Das adaptieren wir Deutschen natürlich auch immer, wenn wir da auf Mallorca weilen oder sonst wo. Ja, cool. Also das ist ja natürlich ein Traumdebüt für einen Trainer, wenn du 4-0 gewinnst, auch wenn es gegen Schalke ging. Trotzdem musst du erstmal gegen Schalke auch gewinnen, sind gar nicht so schlecht in der Saison, teilweise zumindest. Und ja, dann ist es natürlich perfekt, wenn du so deinen Auftakt da bestreitest. Zumal sie ja auch unter der Woche in der Champions League, das war ja der Grund, warum, oder einer der der letzte Grund für das Aus von Gerardo Seoane bei Leverkusen. Wir hatten es auch so ein bisschen angeteasert schon in der letzten Ausgabe, dass da die Trennung im Raum steht, und so ist es jetzt gekommen. Und Xabi Alonso ist, ja, ist schwierig einzuordnen als Trainer, ob da jetzt wirklich so ein Erfolgsprodukt da kreieren kann und irgendwie so erfolgreich ist wie als Spieler. Meistens sind ja die erfolgreichen Spieler nicht die besten Trainer. Das ist häufig so. Sondern eher die guten Trainer sind meistens dann eher früher gar nicht so super gut gewesen als Spieler. Mal sehen.
Ja, auf jeden Fall bleibt spannend, wie Xabi Alonso sich da an der Seitenlinie machen wird. Ob er eher so ein, weiß ich nicht, Lothar Matthäus war ja als Spieler sehr gut, als Trainer geht so, und weiß nicht, Jürgen Klopp andersrum. Aber ja. Xabi Alonso kann natürlich, meine, Franz Beckenbauer gibt's auch noch. So. Also der hat als Spieler Weltmeister, als Trainer Weltmeister. So. Das muss die Maßlatte, der Maßstab, die Latte. Wie sagt man die Maßlatte nochmal nicht? Ne?
Was? Ist das jetzt hier, müssen wir jetzt hier aufpassen wegen Jugendschutz und so, oder? Nicht, dass wir hier in zwielichtige Gespräche abdriften. Aber weißt du übrigens, wo ich das habe mit diesem Trainer-Spieler-Vergleichen? Das war auch in dem Interview, ich habe die 11 Freunde, die aktuelle, mir geschnappt auf der Reise und gelesen, und da war ein Interview mit Daniel Farke drin. Mhm. Daniel Farke, ja, ne?
Oh Gott.
Ja. Ja. Daniel Farke, wie ich ihn eigentlich nenne, aber er ist ja Deutscher, er kommt ja aus der Nähe da irgendwie auch und so. Und es war ein super spannendes Interview. Ich glaube, der ist total interessanter Typ. Also sehr bodenständig auch und hat nämlich auch, das war auch Teil des Interviews, irgendwie auch was anderes gemacht als Trainer sein und hat irgendwie auch selber so gearbeitet und meint, das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle, hat er gesagt, so in der, wie du auch mit Spielern umgehst, wenn du selber mal was anderes gemacht hast und irgendwie auch so aus einem anderen Background kommst. Und da ging es nämlich auch darum, dass er gesagt hat, seine Beobachtung ist, dass die Top-Spieler von einst nicht unbedingt die besten Trainer dann auch werden. Und ich habe mal so überlegt, das stimmt eigentlich echt häufig, weil zum Beispiel Kloppo hat jetzt auch keine riesengroße Karriere, Christian Streich jetzt auch nicht so richtig. Zidane ist ein kleines Gegenbeispiel. Ich meine, der hat ja bei Real ganz gute Arbeit geleistet so. Jogi Löw war jetzt aber auch zum Beispiel nicht so der Riesenspieler. Also alle, die hatten so eine Mittelkarriere, so eine Durchschnittskarriere, die auch seine, ihre Höhen hatte mit Sicherheit, aber nie so, keine Ahnung, 15 Meistertitel oder so.
Ja, ich meine, Löw natürlich bis heute, glaube ich, Torschützenkönig vom SC Freiburg. Also hat viel genetzt, aber hat nicht viel genützt, ne? Nee, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall sind sehr viele von den heutigen Star-Trainern nicht unbedingt als Spieler so in Erscheinung getreten wie andere Spieler.
Ja, Julian Nagelsmann zum Beispiel, weiß gar nicht, was hat der spielerisch so geleistet? Der hat, ich glaube, relativ früh auch eine Verletzung gehabt oder so. Das war Daniel Farke übrigens auch so. Also, ne, will sagen, da haben wir es wieder, diese wunderbare Floskel, will sagen, die Beobachtung könnte stimmen. Müsste man nochmal empirisch belegen, das Ganze. Das machen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unserer Wissenschaftsabteilung von Doppelspitze. Der Fußball-Podcast ist hiermit in Auftrag gegeben, liebes Team. Ja, recherchiert das mal nach, unsere Daten. Profis, die können das sehr, sehr gut, die machen das.
Ja, die Datenlurche gehen da mal ran.
Das wäre geil, wenn man da echt so eine Abteilung hätte, ne?
Das ist alles in Planung.
Also, wir haben es ja. Also, das war jetzt so eher aus Sicht von vielen anderen Podcasts geworden, wenn die es hätten, wäre das für die natürlich geil. Wir haben es ja.
Wir haben die Abteilung, ja. Ja.
Das, ach, schön. Ja. Toll. Alright. Ja, Xabi Alonso, to be continued, seine Story. Mit einem 4-0 hatte ich schon mal sehr, sehr gut angefangen. Und
auf jeden Fall.
Gerne.
Auch eine schöne Geschichte gab es am Freitagabend, fand ich. Ich weiß nicht, wohin du jetzt überleiten wolltest, aber.
Nee, das ist doch gut.
Ich würde auf den Freitagabend gehen. Ich fand das auch ein schönes Spiel. TSG Hoffenheim empfing Werder Bremen. Und ich meine, Bremen ja in der Aufstiegssaison sehr gut dabei aktuell. Und Hoffenheim auch ganz okay gestartet. Und die haben sich jetzt duelliert. Und Werder Bremen ist ein bisschen das Team der späten Tore. Und das war auch diesmal wieder so. Und auch ein bisschen das Team der späten Elfmeter. Es war ja gegen Augsburg, hat Marvin Ducksch sich den Ball da geschnappt, weil er auch noch nicht getroffen hatte zu dem Zeitpunkt. Wollte ein bisschen die Durchstrecke beenden, dachte, der Elfmeter ist eine gute Gelegenheit und verschießt den. Das war natürlich ärgerlich. Giekewitz hat sich da sehr gefreut, auch vielleicht ein bisschen zu sehr gefreut im Tor. Und dann gab es jetzt in Hoffenheim wieder die Situation, kurz vor Schluss, 87. Elfmeterentscheidung zugunsten von Werder Bremen. Und da ist natürlich mit Füllkrug und Ducksch sind da zwei Offensivkräfte, die ja gerade beide sehr gut drauf sind. Ducksch auch schon getroffen aus dem Spiel. Und dann hat sich Füllkrug das Leder geschnappt und ihn reingeschossen. Also vielleicht wird er jetzt den nächsten Elfmeter auch schießen. Aber eine sehr schöne Geschichte, spätes Tor wieder und 2-1 für Bremen. Jetzt Platz 5.
Ja, das ist also ein bisschen das Team der Stunde. Nicht nur das Team der späten Elfer und Tore, sondern auch das Team der Stunde auf jeden Fall. Und Marvin hat seine Duckstrecke sozusagen, können wir auch sagen, beendet. Und mal so einen ganz billigen Wortwitz, der mir gerade bei deinen Ausführungen eingefallen ist. Wirklich eine spannende Entwicklung, die Bremen da nimmt mit Ole Werner an der Seitenlinie. Wir werden es dann auch in Kürze live beobachten dürfen im Weserstadion. Die Reise rückt näher. Ende Oktober ist es soweit. Ich hab schon richtig Bock. Wir haben schon einiges recherchiert. Es wird toll. Es wird eine super Folge. Auch kulinarisch können wir schon mal ankündigen, wird das toll. Also könnt ihr euch auf was freuen. Wir sind gerade noch dabei, ein paar Interviews festzuzuppeln. Und es wird eine schöne Auswärtsfolge wieder. Mit dem
auf jeden Fall.
Bremen. Ich glaube, Bremen ist auch eine geile Stadt. Das hat Potenzial auf jeden Fall.
Wir werden beide was ausprobieren, was wir beide noch nicht gemacht haben bisher. Das können wir schon mal verraten.
Das stimmt,
in kulinarischer Richtung und ich bin sehr gespannt.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Mein Magen ist auch schon sehr gespannt. Hat er mir schon verraten. Ich meine schon, Leon, da bin ich aber sehr gespannt, was du da mit mir anstellst. Uiuiui, ob ich das aushalte. Ja, könnt ihr euch ja mal überlegen, was das ist vielleicht, ne? Genau, Bremen schlägt Hoffenheim Freitagabend, ist jetzt echt, also fünfter Platz, also ja, unfassbar. Für einen Aufsteiger wirklich Bombenplatzierung. Und ein anderer, Aufsteiger ist nicht mehr, aber Aufsteiger in der zweiten Saison gelten ja meistens auch noch als Aufsteiger. Der VfL Bochum. Das war wirklich für mich das überraschendste Ergebnis des Spieltags bisher. schlägt ja Eintracht Frankfurt plötzlich einfach mal so mit 3-0. Ich meine, das waren drei späte Tore und so. Frankfurt vielleicht auch ein bisschen platt von der vom Europaspiel unter der Woche gegen Tottenham war es, glaube ich, ne, wo sie 0-0 da immerhin gespielt genau haben.
Ja.
So, und dann kamen drei späte Tore da. Das kann natürlich immer so auch so eine Fitnessgeschichte sein oder so eine Powergeschichte. Aber trotzdem, ich meine, Bochum, hatten die überhaupt schon bis dahin einen Sieg oder so? Oder war das jetzt der erste Saisonsieg?
Das,
ich glaube, das war der erste Saisonsieg, weil davor hatten sie ja nur einen Punkt. Also muss es ja der erste Saisonsieg gewesen sein.
Das ist richtig, ja.
Ja. Und da auch neuer Trainer an der Seitenlinie, ne? Den haben wir ja jetzt noch gar nicht so, da müssen wir uns mal ein bisschen schlau machen über Thomas Letsch. Auch das Auftrag an die Datenabteilung. Bitte mal kurz Thomas Letsch uns ein kleines Portfolio zusammenstellen, dann wird da ein bisschen besser drauf eingehen. Das machen wir nächste Woche, ne? Das haben wir jetzt nicht so parat.
Genau. Auf jeden Fall, also Bochum erwischt da einen guten Tag gegen Frankfurt. Wahrscheinlich liegt es wirklich auch mit der Doppelbelastung zusammen. Das ist nämlich, anders als die Doppelspitze, keine so gute Sache für die Formkurve des Teams. Aber es war auch irgendwie ein schwacher Auftritt der Frankfurter. Ich meine, die Woche davor haben sie Union geschlagen, die ja doch Tabellenführer sind. Irgendwie muss man das beim Blick auf die Tabelle anerkennen, auch als Hertha-Fan. Und verlieren dann gegen Bochum. Ja, Hertha kann heute alles tun, dass Union nicht Tabellenführer bleibt mit einer eigenen Niederlage.
Ja, das aus ist eigener Problem. Kraft. Ja.
Und jetzt verlieren sie gegen Bochum da auch ziemlich deutlich 3-0, auch wenn die Tore spät fallen. Es zeigt auch mal wieder, dass in der Bundesliga irgendwie auch alles möglich ist. Ich meine, klar, wir haben auch schon drüber geredet, dass die letzten 10 Jahre gab es irgendwie nur einen deutschen Meister. Aber trotzdem ist es dann innerhalb von so einer Saison, schlägt Frankfurt, schlägt Union, verliert dann gegen Bochum und irgendwie ist so alles drin. Also man kann jetzt nie sagen, die gewinnen das auf jeden Fall, nur weil es gerade in der Tabelle so aussieht. Und das macht ja dann die Liga auch ein bisschen spannend, leider meistens irgendwie zugunsten der Bayern, dass dann irgendwie alles möglich ist, weil dann doch irgendwie Dortmund als Verfolger oder Leipzig dann hier und da doch nochmal Punkte lässt und verliert. Und die Bayern dann doch als formstärkstes Team am Ende meistens dann oben stehen. Aber ja, solche Spiele machen es dann auch irgendwie aus, dass man es vorher nie weiß.
Absolut, ja. Bochum also landet da im Currywurst-Delta den ersten Sieg. Und da gab es mir sicher auch Currywurst satt danach dann. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, um die Fans da noch nach dem Spiel glücklich nach Hause zu schicken. Also das war wirklich ja die Überraschung des Spieltags. Und ansonsten gab es ein paar lame Spiele noch. Mainz-Leipzig zum Beispiel 1-1 und Augsburg-Wolfsburg 1-1. Da müssen wir nicht so viel drüber verlieren. Das sind auch Teams, die uns nicht so interessieren. Tatsächlich tut es leid, alle, die es mit diesen Clubs halten. Aber es sind jetzt einfach nicht unsere Favorite Clubs. Und deswegen werden wir da jetzt auch nicht drüber reden. Ja. So, einfach auch mal so eine klare Trennlinie da zu ziehen. Aber heute ist es ja echt noch super spannend. Wir haben es jetzt schon oft jetzt gesagt, Hertha spielt gegen Freiburg und Union dann in Stuttgart. Aber es gibt auch noch ein Derby in Gladbach. Gladbach-Köln immer hitzig, immer sehr, sehr heiß umkämpft. Das Rhein-Derby. Und apropos Derby, damit würde ich uns hier sozusagen in die Pause schicken. Ich werde nämlich heute auch noch hier mich mit Florenz, meinem Kumpel, den ich hier gerade besuche, noch auf den Weg machen Richtung Wien. Hüttelsdorf heißt, glaube ich, die Station, denn da steigt heute das Derby hier in Wien, ne? Rapid empfängt Austria. Das Spiel ist,
Planst du sowas eigentlich oder fährst du einfach, du steigst den Zug nach Wien, steigst aus und dann ist da Derby? So.
Das ist tatsächlich, ist wirklich Zufall, muss ich wirklich sagen. Also das habe ich nicht geplant. Das ist aber, es passt natürlich super und wir versuchen da jetzt noch Tickets zu kriegen. Das Spiel ist ausverkauft, aber wir haben tatsächlich so Recherche gemacht hier vor Ort und wollten Tickets noch haben und waren in einem sehr, sehr lustigen kleinen Fußballshop so im ersten Bezirk. Wien ist ja so aufgeteilt, wer es nicht weiß, in so Nummern, also die Bezirke haben alle Nummern. Es ist jetzt nicht so, dass die so nah, also haben auch Namen, aber halt auch Nummern. Und der erste ist halt so, wo quasi auch diese ganzen wichtigen Bauwerke und so stehen, unter anderem. Aber genau, unter anderem auch das Hotel Sacher. Und da ums Eck, da haben wir einen kleinen, ja, das war so Souvenir- und Fußballshop. Und da wurden wir hingeschickt, haben vorher uns ein bisschen schlau gemacht und wollten da fragen, ob es Tickets noch gibt. Der hatte aber auch keine, aber er meinte dann so für uns, der Typ so, da geht's einfach hin, da wird's noch Tickets geben. Das ist ein Spiel, das ist einfach, beide spielen einfach richtig schlecht. Und die sagen, das ist ausverkauft, aber in Wahrheit ist es gar nicht ausverkauft. Ihr kriegt 100%ig noch Tickets vor Ort. Ja gut, mal sehen, ob das wirklich stimmt. Keine Ahnung, worauf sich seine Expertenmeinung unterstützte, aber er klang schon sehr überzeugt. Müssen wir mal sehen. Ja,
wahrscheinlich Salzburg-Fan.
Ja, eben nicht. Aber er meinte auch so, also wir haben uns ein bisschen über die Liga unterhalten, er meinte auch so, Austria und Rapid sind beide richtig schlecht, schon seit Jahren. Und Salzburg dominiert die Liga da halt jetzt aufgrund eines gewissen Geldgebers aus dem österreichischen Lande. Und das ist auch echt krass. Also wenn man sich die Tabelle anguckt, RB führt da auch schon wieder die Tabelle an. Und ich glaube, Rapid ist besser als Austria, aber hat halt auch unter anderem ja zum Beispiel... Nee, wer ist denn gegen Vaduz nochmal rausgeflogen? War das Rapid oder Austria? Ich glaube, Austria war es, oder? Oder was Rapid? Auf jeden Fall einer der beiden Wiener Clubs ist gegen Vaduz herausgeflogen in der Quali. Ja. Das war ja sozusagen überhaupt die Schmach oder auch der Erfolg von Vaduz.
Haben die zwei Stadien eigentlich? Es gibt ja das Ernst-Happel-Stadion.
Ja, das ist sozusagen, das ist ganz interessant. Das Ernst-Happel-Stadion wird nur benutzt für Länderspiele, wenn ich es richtig verstanden habe. Ah. Und Austria und Rapid haben jeweils noch ein eigenes.
Ach krass, drei Stadien in Wien.
Ja.
Das ist ja... Das ist Luxus.
Ja, ich weiß gar nicht, wie es in Rom zum Beispiel spielt. AS Rom spielt, glaube ich, oder Lazio spielt, glaube ich, schon da im Olympiastadion, ne? Also in dem, dem größten Stadion.
Ich glaube, die teilen sich das sogar, ehrlich gesagt.
Tatsächlich? Bist du sicher?
Wer ist jetzt, boah, puh.
Ist das nicht in Mailand so, dass die das San Siro sich teilen? Das ist doch eher das Ding.
Nehmen wir schon auf. ich glaube, sowohl in Rom als auch in Mailand teilen sich das. Aber ich möchte jetzt, also da würde ich jetzt nicht, in Mailand bin ich sicherer als in Rom.
Ja.
Das müssen wir natürlich mit dem Spielplan sehr choreografieren, dass die nicht gleichzeitig ein Heimspiel haben.
Wie ist es in London?
Die haben, glaube ich, jeder
eins. Da ist aber doch das Wembley doch auch...
Stimmt, Wembley ist auch für Länderspiele. Ja. Und dann haben die ja Stamford Bridge, Chelsea und Arsenal, die haben ja alle ihr eigenes Etihad Stadium.
Gibt doch dieses Millennium, gibt es da auch noch oder so. Oder ist das alte Wembley? Ach, ich weiß, es ist, ja.
Weiß nicht, Tottenham, Fulham, aber die haben ja auch, London hat ja, weiß nicht, 12 Premier League Clubs.
Ja, ja, klar. Ja. Ja, es ist schon das, ja, interessant. Auf jeden Fall, genau, Wiener Derby heute und mal sehen, ob wir reinkommen. Wir fahren erstmal dahin, das ist auch nicht weit, das ist irgendwie, ja, mit der U-Bahn sind es irgendwie so 15 Minuten. Wien ist ja doch ein bisschen kompakter als Berlin, das ist eigentlich ganz geil. Ja. Und dann schauen wir mal, heute zum Frühstück uns noch ein bisschen so die Rapid Wien Fan Playlist auf Spotify gegönnt. Wo Austria so richtig gehatet wird. Und übrigens, wo auch so ein paar Hate-Songs gegen RB, gegen das RB-Imperium dann drin waren. Teilweise so richtig harte Texte. Also, Alter, also ich will das jetzt nicht wiederholen, weil da waren wirklich so Wörter drin, die, das, also richtig krass. Auch so mit so Morddrohungen und so ein Scheiß und so, ne? Also so richtig harter Rap, der aber teilweise dann auch wieder so komisch peinlich wirkte, weil das dann irgendwie so, zum Beispiel so eine Songzeile war dann irgendwie, RB steht nicht für Tradition oder so, sondern RB steht für richtig behindert. So, das war so eine Message aus diesem einen Song.
Ja, stark.
Klasse, klasse.
Ja.
Nee, aber ja, um so ein bisschen hier nochmal in die österreichische Fußballkultur einzutauchen. Mal sehen, ob es klappt. Ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall, ist das der Plan für später noch? Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt kurz ein Päuschen. Ihr könnt euch, weiß ich nicht, was Schönes aufmachen, was trinken wollt, ja. Vielleicht, ich hatte gestern einen Mokka mit Schlagoberst, ein Piccolo. Ja, und dann hören wir uns hier in der zweiten Hälfte mit dem sehr, sehr spannenden Interview. Joachim Bartzen von der norwegischen Zeitung. Du hast den Namen noch parat, Henning? Ich habe es nämlich gerade...
Verdensgang.
Verdensgang, danke. VG einfach nur abgekürzt, deswegen habe ich diesen ganzen Namen immer gleich präsent. Verdensgang, Joachim Bartzen, Hornet-Experte, gleich bei uns. In der zweiten Hälfte. Bleibt dran.
Bis gleich.
Ich kann mich nicht jedes Mal hinstellen und sagen, hoch, jetzt haben wir so viele Torchancen gehabt und hoch, da haben wir das Tor nicht getroffen und was weiß ich alles. Dann muss man es halt erzwingen, dann muss man halt dafür arbeiten. Und wir können uns jetzt nicht immer nur Puderzucker in den Hintern blasen, sondern wir müssen jetzt mal schnell schauen, dass wir da rauskommen. Denn, also ich weiß nicht, ich habe keine Lust, nächstes Jahr im UEFA Cup zu spielen, ohne jetzt den UEFA Cup abzuwerten. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es jemanden, der da gern spielen wird, ich nicht.
Ja, Oliver Kahn, in ähnlich guter Laune wie nach dem Topspiel gestern Abend. Und ja, auch da droht jetzt irgendwie, also noch ist ein Champions-League-Platz drin, aber der UEFA Cup rückt näher da, wenn der Werder Bremen von hinten ranrückt. Das ist nicht ausgeschlossen, Leon. Und damit herzlich willkommen, liebe Doppelspitze-Fans, zum zweiten Teil von Folge 109 in der Wien-Berlin-Connection. Mein lieber Leon, du bist in Wien, ich bin in Berlin im Studio Friedrichshain und gemeinsam haben wir auf den Spieltag geschaut und schauen jetzt auf einen Spieler, der in Europa und Großbritannien gerade für Wirbel sorgt, der davor aus Norwegen durch Österreich und Deutschland in die Premier League gewirbelt ist, Erling Haaland, der ja kaum zu stoppen ist.
Der übrigens auch seine Fußstapfen hier in Österreich hinterlassen hat. Wir haben RB angesprochen, das war eine ganz wichtige Station für ihn. Sehr umstrittene Station natürlich auch, weil das RB-Imperium natürlich höchst kritisch von vielen zu Recht auch begleitet wird. Aber es war nun mal so, dass er in Salzburg seinen großen europäischen Durchbruch gefeiert hat. Und das ist auch gleich Teil des Interviews mit Joachim Bahnsen von Verdens Gang, norwegische Tageszeitung. Er begleitet Erling Haaland schon sehr lange, nämlich seit seiner Zeit in Norwegen. Molde hat er gespielt unter anderem. Es geht aber auch um seinen Jugendverein, der eine große Rolle in der Karriere gespielt hat oder spielt. Und das werden wir gleich hören hier. Und so als kleiner Einordnung nochmal in Haalands Woche. Haalands Woche. Wie war denn Haalands Woche so? Unter der Woche hat er Champions League gespielt und hat dort genetzt, mal wieder natürlich doppelt in dem Fall. Und ist dann aber einfach auch locker flockig zur Halbzeit schon ausgewechselt worden. Das war schon mal sein unter der Woche Leistungsnachweis. Gegen wen haben sie überhaupt gespielt? Kopenhagen. Ja, stimmt. Ging ja auch gegen so einen skandinavischen Verein. 5-0.
Richtig,
ja. Und Erling hat wieder 2 Buden gemacht, natürlich. Und jetzt haben sie gestern dann in der Premier League wieder gespielt. Und auch da hat er wieder getroffen. Beim 4-0 gegen Southampton. Er hat das 4-0 nämlich gemacht. Also für Man City läuft es hervorragend, für Haaland auch. Auch über den Verein kann man natürlich sich sehr, sehr schön streiten. Und die finanziellen Mittel, die da eingesetzt werden, sind nämlich auch nicht so sauber. Aber wo sind sie das schon im Fußball? Ich glaube, das ist auch so ein Thema, über das man mal reden sollte. Dass alles, was im Fußball an Geld so da so durch den Äther fließt, ist, glaube ich, zum sehr geringen Maße sauber. Aber ja, auf jeden Fall ist er als Spieler trotzdem faszinierend. Das werden wir gleich dann im Interview hören. Kurzer Blick vielleicht sonst noch auf die europäische Woche. Die war gar nicht so spektakulär, aber vielleicht, ja gut, Ceoane ist aus, haben wir schon kurz angeteasert. Da war die Niederlage in Porto natürlich mit ausschlaggebend. Neapel hat wieder richtig krass performt. 6-1, ne? 6-1 in Amsterdam. 6-1 unfassbar.
In Amsterdam, ja. Und auch wieder Raspadori getroffen, Quadratrelia hat getroffen, der Georgier, den wir hier immer wieder supporten. Das können wir auch mal einladen eigentlich.
Ja.
Kann schon fleißig den Namen üben.
Sag nochmal.
Chvicha Kvaratskhelia.
Sehr gut. Unser Sprachgenie hier im Podcast, Henning, kennt sie einfach alle Sprachen. Ja. Norwegisch, er kann Schwedisch, er kann aber auch Georgisch. Und das zumindest kann er sich sehr gut aneignen. Das ist unser Sprachjoker hier. Ja, sehr cool. Und natürlich nicht zu vergessen, Dortmunds 4-1 in Sevilla, wo vielleicht auch nochmal wichtige Motivations- und Selbstbewusstseinspunkte gesammelt wurden für das Duell gegen die Bayern, ne? Also.
Auf jeden Fall, man hat Guerrero angemerkt, fand ich. Also der hat das 1-0 gemacht gegen Sevilla, aus so einem relativ spitzen Winkel von links ins lange Eck geschlänzt. Und das war auch, gegen die Bayern hat er sich einen ähnlichen Schuss, eine etwas andere Position, aber auch getraut, weil einfach, er wusste wahrscheinlich auch schon vor Sevilla, dass er den kann. Aber das zeigt natürlich nochmal, wenn er dann so reingeht, dass dann einfach, das Selbstvertrauen da ist und sich auch gegen die Bayern dann einfach so ein Schuss genommen wird. Also ein starkes Spiel, starker Auftritt auswärts und 3 wichtige Punkte für die Dortmunder. Und es ist ja eh spannend, finde ich, weil die Rückspiele stehen jetzt ja sofort an. Das heißt, jetzt kommende Woche spielen sie alle, also wieder gegen Sevilla, wieder gegen Kopenhagen. Das sind dieselben Spiele. Das heißt auch, Xabi Alonso zum Beispiel auf der Leverkusener Bank spielt jetzt quasi gegen denselben Gegner wie Ceoane vorher.
Stimmt, das ist lustig eigentlich.
Dass man die direkte Gegenüberstellung hat. So.
Ja.
Alter Trainer, neuer Trainer.
Ja, könnte interessant sein. Gut, es ist natürlich ein Heimspiel. Und trotzdem ist es irgendwie vielleicht ganz, ganz interessant. Das Gleiche gilt ja übrigens auch für die Europa League. Und da war ja ein Duell unter der Woche auch in Malmö, nämlich Union Berlin. Da gab es schlimme Szenen, wenn man das wieder mit so einer Phrase betiteln möchte, aber es ist ja wirklich so, also Feuerwerkskörper, die auf dem Rasen fliegen, und es ist nach wie vor nicht ganz geklärt, aber es kam aus der Union-Ecke und Zingler hat sich da auch für entschuldigt und so, der Präsident, und hat gesagt, ja, das geht natürlich gar nicht. Aber es war noch nicht ganz richtig klar, ob das vielleicht doch irgendwie andere Fans waren. Wie dem auch sei, auf jeden Fall haben wir das Thema natürlich weiterhin auf dem Schirm. Fan-Krawalle, Fan-Ausschreitung, und eventuell klappt es nächste Woche mit einem Interview mit einem Fan-Forscher. Da sind wir dran. Und das Ganze mal einzuordnen. Genau, also das haben wir auch auf jeden Fall auf dem Schirm. Aber Stichwort Interview, wir wollen gar nicht mehr lange drüber reden, weil das Interview hat jetzt auch eine spannende Dichte, die wollen wir gar nicht vorwegnehmen und so viel mehr erzählen, sondern lassen jetzt Joachim Bartzen, Hordert-Experte von der norwegischen Tageszeitung. Henning, bitte nochmal im feinsten Norwegisch.
Verdensgang.
Danke. Die Gang, der Gang der Welt, der Gang des Erling Haalands. Ja, viel Spaß dabei jetzt, und das war's mit der 109. Folge. Wir verabschieden uns schon mal, aber es kommt jetzt natürlich noch das Interview. Viel Spaß dabei beim Hören, das haben wir unter der Woche aufgezeichnet, so viel zum Transparenzgründen hier sozusagen noch das genannt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau.
Zur 110. Zu 110. Das ist, oh, Achtung, Achtung, 110.
Ja, können wir vielleicht die Polizeipräsidentin von Berlin einladen oder so. Also auch zum Thema Fankrawalle wäre gar nicht so eine schlechte Interviewpartnerin.
Stimmt, passt ja perfekt. Passt
ja perfekt. Da gab es auch in Bremen auch mal die Debatte, ob das vielleicht nicht der Steuerzahler bezahlen soll, wenn da so eine Polizeipräsenz am Stadion ist, sondern, weiß ich nicht, die Gästefans oder der Gästeclub. Polizei und Fußball ist ja auch ein Thema, ne? Also das können wir vielleicht, also wir schauen, wir wollen nicht zu viel versprechen, wir schauen mal, was sich einrichten lässt, aber nächste Folge auch auf jeden Fall die Polizeifolge 110 und
nicht der Polizeiruf 110, sondern Doppelspitze 110, wir übernehmen ja. Jeden Fall den ja. Fall der Fankrawalle. Ja, ich mache jetzt hier noch so ein, pass, guck mal hier, was ich mir jetzt noch aufmache.
Ich glaube, Herr Leon, du bist gar nicht in Österreich. Du hast dir einfach so 2-3 Produkte gekauft. Ja,
genau. Genau. Ich fake das die ganze Zeit. Das stimmt nämlich alles gar nicht.
Du hängst irgendwo im Wohnzimmer da in Koblenz oder so.
Ja. Nee, das ist ein sehr süßes Geschenk von Florenz hier als Gastgeschenk. Tatsächlich eine Dose, ihr seht es natürlich nicht, deswegen beschreibe ich es euch, eine Dose Almdudler. Und wir hören mal, wie das klingt, wenn man die hier aufmacht. Machst du es auch mal, dass du bei so Dosen immer so draufklopfst, obwohl das eigentlich gar nichts bringt wahrscheinlich?
Hundertprozentig, ja.
Warte, und? Ist auch ein gutes Getränk eigentlich. Trinkt man viel zu selten.
Das stimmt, ist sehr, sehr lecker. Und das schmeckt auch nicht nur auf der österreichischen Alm. Es gibt ja so, weiß nicht, Tomatensaft trinken Leute ja nur in 10.000 Metern Flughöhe. Weil da auch irgendwie die Geschmacksrezeptoren anders funktionieren, aber Almdudler funktioniert auch in der Tieflandebene von Berlin-Brandenburg. Könnte man mal wieder öfter zugreifen, ja, das stimmt.
Gutes Zeug, auch aus der Dose, ist natürlich umwelttechnisch, weiß man nicht, aber es schmeckt wirklich meistens, die schmecken Getränk aus der Dose besser. Auch Dosenbier ist ja sehr verpönt, aber schmeckt eigentlich aus der Dose auch sehr, sehr gut. Ich hab da wirklich auch mal, jetzt ist es wirklich so, dass auch da der Geschmack besser erhalten bleibt als in Flaschen teilweise. Just saying. Ja, just saying.
Ich mag auch Dosen deutlich lieber als Plastikflaschen zum Beispiel. Also eine Cola aus so einer Plastikflasche habe ich nicht so gerne wie eine Cola aus einer Dose. Natürlich, jetzt Bier gibt es selten aus Plastikflaschen, also gibt es auch, aber dann auf jeden Fall lieber die Dose. Aber eine Glasflasche ist auch in Ordnung.
Ja, ist schon mal so eine kleine Einstimmung hier noch vielleicht aufs Derby. Ich bin gespannt, ob wir reinkommen. Das werde ich natürlich nächste Woche dann erzählen. Und übrigens so, Stichwort Geschmacksknospen und Wahrnehmung in verschiedenen geografischen Kontexten. Kaffee ist auch so ein Ding. Kaffee schmeckt, liegt vielleicht aber wirklich am Kaffeepulver und an den Maschinen, schmeckt in Italien 1000-mal geiler als in Berlin oder so. Selbst hier in Wien, das ja auch so eine Kaffeetradition hat, muss ich sagen, schmeckt es auch mal anders. Es schmeckt jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, aber der Kaffee in Neapel oder in auf Sizilien oder sonst wo ist einfach, es ist was anderes. Aber es ist vielleicht auch da wieder, Surrounding, die Außentemperatur, der Mann oder die Frau, die den Kaffee da macht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schmeckt er geiler als da. Meine Meinung.
In Wien ist es ja schwer genug, einen Kaffee zu kriegen. Da muss ja irgendwie ein Einspänner, ein Fiaker, ein, weiß nicht, ein kleiner Brauner.
Kleiner Brauner.
Da gibt's ja einfach
Melange auch viel.
Melange, ja. Es gibt ja alles außer Kaffee in der Karte. Und wenn du da irgendwie eine Vorliebe hast, wie viel Milch da auf wie viel Espresso-Shots kommen soll, dann musst du erstmal ein Dictionary wälzen, würde ich sagen.
Es ist so witzig. Es ist auch, das ist so geil eigentlich auch, diese ganze Tradition, also diese ganze so Gastro-Kultur hier, weil die Kellnerinnen und Kellner sind auch alle, so vor allem die Männer tatsächlich, so sind auch super Ja, danke, bitteschön, Sagen Sie mal, wenn du bestellst was und dann bedanken die sich quasi schon direkt, aber auch bei sich selber. Es ist alles so, es ist weird, aber auch irgendwie ganz süß. Und wir waren dann beim Schnitzelwirt. Da kriegst du hier nämlich eins der besten Schnitzel. Ganz Wiens tatsächlich. Es war riesig groß, mir war es viel zu groß. Also ich esse auch nicht mehr so viel Fleisch. Und dann ist es so, wenn du dann so ein Fleisch da wieder isst, so ein großes, so ein großes Stück, dann ist das echt wieder eine Umstellung. Aber es war gut, so, keine Frage. Aber da war der Typ, der Johann, der war auch irgendwie, ich glaube, der hatte auch so ein bisschen, der hatte eine kleine Macke, aber der war so, der ist so, bitte, ja, danke, bitteschön, ja, und hier, was ist dran, und wieder, ja, der war so richtig, der ADHS oder so, keine Ahnung, ist da so durch den Raum gewirbelt. Spektakulär.
Ja. Man fragt sich, wie viel ist Wien, wie viel ist Macke, aber es macht die Stadt auch liebenswert und ich hoffe, dass ich da jetzt nächste Woche auch gut hinkommen. Ich werde auch ein paar Tage in Wien verbringen, vermutlich.
Ja.
Und dann werde ich das auch mal wieder erleben. Ich war seit, ich glaube, 2018 nicht mehr da. Aber immer sehr gerne.
Ist wirklich so. Ich war das letzte Mal tatsächlich hier. Du bist ja fast, glaube ich, Zeitzeuge auch mit der Schule damals, Jahrgangsfahrt. Warst du da auch in Wien?
Ja, da war ich dabei.
Ja. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich mein letztes Mal Wien. Das ist echt krass. Also...
Ja. Krass, ja, das war ja, ist lange her, 2009.
Neun, ne? Neun oder acht, neun.
Ja.
Und wir haben 2022, kann man nochmal kurz aussehen, sind 13 Jahre. Da kann viel passieren.
Ja.
Unter anderem.
Das heißt, Leute,
ja, unter anderem
Leute,
ist da
die damals eingeschult worden in der ersten Klasse, haben jetzt Abi.
Ja, und ich, da war ein gewisser Erling Haaland erst 9. Und hat da vielleicht schon die ersten Trainingseinheiten, wo man schon dachte, oh, das ist ein guter. Und wie es dann dazu gekommen ist, dass er so gut geworden ist, wie er jetzt ist und noch weitere Jahre vor sich hat. Ich meine, der Typ ist 22, der hat noch 13, 14 gute Jahre vor sich, wenn alles glatt läuft. Und was sein größter Feind ist, damit das, was ihm dann in die Quere kommen könnte. All das jetzt im Interview. Wir haben jetzt genug erzählt. Lass uns Joachim Bartzen zu Wort kommen. Und viel Spaß damit. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Yeah, my name is Joachim Bartzen. I'm a Norwegian journalist that has been covering Erling Haaland for many years, and especially since his breakthrough in Austria in 2019. So, yeah, it's been quite a journey from there to where he is now.
Do you remember the first moment you watched a game with him? Or watched him in a training or so?
Yeah, he is from Brynäs, as everybody knows. And I actually grew up just 30 minutes from there. So I remember people talking about Alfie Haaland's son when he was coming up in the youth system in Brynäs. And then he was a small striker. He was skinny. Not as big and strong as he is now, so he didn't get too much attention, but people who saw him play in the youth games, they knew that he was good, but nobody could imagine that he will be as good as he is now.
Do you remember the first moment you thought, wow, this boy has some talent, he's pretty good, and he maybe will have a big career?
It was when he was in Molde under Ole Gunnar Solskjaer, because then he had just had this sprint, as his former coach called it in Brynäs, because when he was 14 and a half years, he grew almost 30 centimeters in less than 2 years. So when he came to Molde, he was like this big boy, but you saw suddenly that he has these crazy physical attributes. So then you started to see this kind of predator, because he was so strong, he was so fast, and then it was just about putting every piece together, and then people really started to talk about him, and it took under a year before he really set the Norwegian league on fire.
Do you think like his coach or his trainer at this time was also important for this step? Beside this body thing, was it also like important for him to have a a good coach or so? And who was it?
I would say the most important person in Erling's career has been his coach in Bryne when he was a child, because this guy, Alf Yngve Berntsen, he knew that he had to take care of Erling, and he told me that he would never push Erling into training because he was so passionate that you just had to stop him. You had to try to regulate how much he trained, because he could get injuries, you know, and especially when he grew so fast. So at a point when he was 14, 15, 16 years old, he only was doing 30% of the team training sessions, because they had to make sure that he didn't get injured. So it was all about training with quality, training when he could, and just try to make sure that it wasn't too much.
That's very interesting, like, because they want to protect him because he has so much passion and is on fire, or so to speak.
Yeah, he had so much passion that he would like to train every day for hours, but they knew that if he does that, he will get injured, because that's a kind of a trap that young talents can fall into. They want to train, and the coaches are eager for them to train, and then suddenly it just gets too much, you know, and the body can't handle it. So I think this coach, Alf Yngve Berntsen, he was a genius, because as a player for Erling, he was lucky that he had this guy managing his development in the way he did. So he knew that, of course, everybody is talking about you have to train, you have to train, you have to train. But with Erling, that wasn't a problem. So he wanted to do that, but you just had to regulate it in this period where he was growing so fast.
What kind of character, like, in his mind was he? When you were telling that he was, like, very passionate, he wanted to train. So obviously very focused guy. But how would you describe him in a character way? Because we nowadays think, okay, he's very cool. He has, like, it's kind of a cool facade in a way. Was it also like this in that time, in his youth career?
No, because he is known for his energy. And you might have seen some clips where he is kind of dancing in the Bryne locker room and going crazy, because he had all this energy. And his problem almost has been that he couldn't sit still. So he went to the football field and trained a lot. And he knew from when he was 4 years old, when he moved back to Norway from England after his dad's career here, he knew that he wanted to be a football player. And the thing about him, that he took the consequences of that. And that means that he couldn't go out partying with his friends in the same way that the normal kids do when they're growing up. So he knew that he had to stay focused. He had to eat right, sleep right, and always be ready. And he is extremely sharp in every training session and has always been like that. So you can imagine, if you go to work or if you go to a training every day with intent of getting better, and you are performing at 100% level almost every day, then you will get better. So he has had this mentality from a very young age, and that has been a real advantage for him, of course.
And you told already about the club Bryne. Yeah. It's a very small club, I would say. How would you sort this club in a, I don't know, dimension of his whole career?
It's a very important club for him, and it's the local club from the small city where he's from, out on the countryside in Norway, where it's very rough weather, rain, wind, like 70% of the year. You get a nice summer month, maybe, but it's not the best place to live if you haven't grown up there and not used to it. So I think that also made him a little bit tougher, and he has not had any problems with the conditions or anything, the different places where he's been. So he comes from I wouldn't say a tough background, because he has always had a nice family and safe surroundings, but he has grown up in a place where the environment can be direct, I would say, and people are farmers, many of them, you know, so they're used to working hard, and that is kind of printed in his mentality.
Oh, very interesting. And you already mentioned his father, and he was born in England and Leeds because his father was playing there. Then he moved to Man City and so on. How important is the father for Erling, and what kind of role is the father playing in Norway? Or also, like, was there already a focus on the young Erling Haaland because he was the son of his father?
Yeah, it's always been like that. So just in the last couple of years, he's gone from being Alfie Haaland's son to now Alfie Haaland is Erling Haaland's dad, you know. So it's been this funny transition. But Alfie Haaland has played a huge part in his son's career, his development. But he has been smart. He hasn't interfered in his training, interfered with what the coaches have said. He has kind of been in the background, giving good advices, telling his son when he needs to step up, maybe when he needs to stay focused, when he needs to just get on with it. You know, if you're feeling sorry for yourself, he will be the guy that says that, come on, now you have to just pull through this. So it seems like he has done the perfect job in that sense. And he is still the closest person to Erling. And now he is working as an agent, you can say, but he is more of a manager for Erling that are just making sure that Erling has the best possible surroundings.
His father was midfielder, like playing in the midfield. Erling now is a striker. Is that also, I don't know, sometimes like then your father is like in the defense or midfield, you also go in the defense. How is it that Erling is now a striker?
Erling has always had this huge desire to score goals. So for him, he always wanted to be a striker. And he has his speed from maybe his dad and his mom as well, that was a sprinter in her youth. So he has very good genes. His former coach said that he had the perfect genes, couldn't have wished for anything more. And his brother are as tall as Erling is now, so they knew that he was going to grow, so they didn't have any concerns about his physical attributes when he was a small kid. So instead, he was working on his runs that you see now, how to be clever in the box, because when he was small, he couldn't use his body as he can now, so he had to be smart. And then suddenly, when he got his enormous physique as well, then he kind of had the whole package suddenly. But he has some attributes from his mom, some from his dad, and then of course he has worked himself for the rest.
Yeah, his body and his genes are, like, I think very important for his strength nowadays. Maybe we can talk about that a bit later. To follow his career, then he was in Molde, and then the step to Austria, to Salzburg. Do you know how the contact was, like when Salzburg and Red Bull was had him on their mind? Was there like a special game or so, or was it like a process?
It was a process, but Erling went on trial to different clubs just to get to know them. I know Everton in the English Premier League wanted him. Bayer Leverkusen, Hoffenheim has been mentioned earlier, Juventus. So he had different options, but Red Bull Salzburg had a history with some Norwegian players before that went well, and the whole project is very professional. I've been there a lot for myself, following Erling and seeing up close how everything is in place, and it's a great environment for young footballers to develop in. And of course, I know in Germany the Red Bull system is a hot topic, but for Erling it was a perfect step from Molde.
How did he develop there? Because I mean, it's the first club where he played also international, like in Europe games. Not because I think Molde was in the youth league, but not in the in the top level for like Europa League and so on. How did he develop there?
He had a tough first 6 months in Salzburg. I remember sitting down with him and Alfie for a long interview in January 2019. It was because he signed the summer before, but then he spent half of a year in Norway, finishing the season with Molde. Then he went to Austria. And then he was struggling a little bit with an injury that he picked up in Molde. So he was kind of starting from scratch with his physique again. And so he had to build that up. And I remember he was so tired. He came maybe 30 minutes late to the appointment because he had just stayed in the locker room. And I was sitting with Alfie. And then he came in and he was like, "Oh, I'm so tired. It's so tough right now, you know." And then he was explaining that he felt the level was much higher, the intensity was much higher in Salzburg than in Molde. But he was, of course, looking to play as much as possible, as soon as possible. But he didn't play anything almost for the rest of that season. And then we went to Poland for the under 20 World Championship, where he was, of course, the main attraction already, because he had a name. And when you looked at the players competing in that championship, you know, you knew that Erling Haaland is one of the best ones. You had Darwin Nunez, actually, who plays for Liverpool now. He was playing for Uruguay. So there was some other talents there as well. But he took that tournament by storm, as we say in Norway, and scored nine goals in one game against Honduras. And then it exploded, you know. He was on every big news outlet around Europe, or around the world almost, this guy scoring nine goals in one game. And this was in May, June of 2019. And then he came back to Austria for the preseason. Marco Rose, who didn't play him, he had gone to Germany. So in came Jesse March, a new manager that believed in him immediately. And I remember talking to Erling during the preseason, and he was just saying, "This is going to be my season." He was so focused, so determined. And then he just started scoring goals in the friendly games, started scoring a lot of goals in the league games. And then, of course, I will never forget it, I was the only Norwegian journalist present at the first Champions League game he played for Red Bull Salzburg against Genk. Because we have Norwegian players all around Europe, of course, playing. So we the journalists can't be everywhere, you know. But for some good reason, I was there. And he scored a goal after 1 minute, and he was going crazy, was running, screaming. You could see in his eyes how much it meant to him. And then, of course, he went on to score a hat-trick, and it all went ballistic, and it kind of just took off from there. And he went from being this big talent to being this big threat for every other club. And he scored at Anfield against Liverpool. And I remember Jurgen Klopp and other players in Liverpool getting tired of these questions about the Norwegian talent. Yeah, he's good, but whatever, you know. And then it didn't take long before he went to Dortmund. He signed for them, of course, in December that year. So it just exploded, and everybody knows how he did in Dortmund. So it's been three crazy years, and he's gone from almost nothing in Austria to becoming the most sought after player in the world, you know.
Yeah, that's crazy. Also, the story with the hat tricks that is now following him in Manchester as well. What do you think was the biggest key for the success? You already mentioned the more professional structures in Salzburg at one. Maybe one, that's one argument, but also like, did he develop personally in his mind and his body also? Was it also like a new step for him?
Yeah, I would say the main factors for his success is his mentality, that he always works hard. If you compare him to a guy like Mario Balotelli, who had all the physical attributes, who had the technique, who had the power, he had almost everything, you can say. But he didn't have the attitude. And I think that is the case for a lot of young players as well. Not everybody are working as hard as they should. Not everybody is as focused and determined as they should. And not everybody wants to take the consequences of their dreams. You know, you can dream of becoming the best player in the world, but then you have to make some sacrifices. And Erling has done all of this. And of course, he has the perfect genes, as we have talked about. He has been fortunate and also wise with his decisions regarding the clubs that he has chosen, because it's been perfect for him.
Yeah, you mentioned the clubs he had chosen. Was it always clear that he wants to go to the Premier League because of the story of his father? Was it like always the plan?
Yes, I would say that I would be very surprised if he didn't end up in the Premier League one day, because that is the number one league in Norway. It's almost funny how big the interest is in Norway for the Premier League, and every child that likes football follows the Premiership games. Every weekend, it's kind of the big thing for us. So you get this special relationship with the Premier League, and he has had a dream of playing there, and I think he also likes Spain. You know, it's already been talks about Real Madrid now having a clause or looking to buy him out of his contract in City in a couple of years. So I think he will probably play in Spain as well, but the Premier League has always been his first choice.
How did you follow this transfer to Man City? Was it clear that it will be Man City in the end, or did he have other options?
Yeah, he could choose basically any club he wanted. There's been talks about Real Madrid wanted him. Barcelona, Bayern Munich, PSG, and of course Manchester City. And as people have seen in the documentary that is out, they're talking about this ranking system when it comes to his role in the club. And it was the same that I was writing about before the transfer, that the most important thing for him was to have a clear role in the team, and it was important that the team needed a striker, needed a player like him, and City was the perfect choice in that regards.
I mean, it was kind of a big story, this transfer. How did you notice him in this time? Was it tough for him? Because, I mean, it's always like pressure on you when you're like in the focus of the media, of course. Then you leave a club that is, where all of the fans loves you in a way, because you're scoring goals and goals and goals. How did all this influenced him in his, psychologic-wise?
he was stressed. He couldn't sleep some nights because he was thinking so much about this. He has said that he thinks this led to some of his injuries in Dortmund as well last season. So it wasn't. It was an intense period for him and a difficult one. Of course, when you can choose any club in the world to play for, it's a luxurious problem, as we say in Norway, because it's not too bad. But of course, you get affected by it, and it can't be too easy to make the calls to Real Madrid and say thank you, but sorry, I'm going to City, and turning down all these big offers as well. But I think, or it seems as the, it seems like they handle it in a good way.
Is money playing a role in those talks, or is it more or less like not so important?
Money is important, but not the most important thing. But as he has said himself, if you can get paid this amount doing one job or getting more doing the same job, you would choose the people that are paying you the most. That's the way he thinks, at least. So it played a role, but I think he would get what he wanted almost in any club. So especially when it comes to these big ones that we are talking about. So it wasn't the decisive thing. It was just one of the things they were considering. And I think the system and the way he saw himself playing in Manchester City, getting a lot of opportunities, that was the most important thing.
And maybe also the history with his father in a way, because father was also playing for Man City. How important is the role now of Pep Guardiola? It seems like it's a good match, obviously. Do you have the impression as well? I mean, you are in Manchester, you like covering him and watch the games, maybe the training as well. How do they both connect?
They connect in a very good way. Erling said that the Guardiola wasn't the decisive factor for him choosing City, because you never know how long Guardiola will stay. But now that Erling is in City, it's been clear that their relationship is excellent. Guardiola has been talking many times about his love for Erling, that he said it out right, that he loves him. He loves him for the player he is, but almost more for the person he is, because Guardiola loves winners. He loves players that are serious, that shows passion, like Guardiola himself. So I think these kind of things are making the relationship very good, because they're both obsessed with football, obsessed with winning, and obsessed with training in a proper way.
Yeah, it seems like that. Also when he's like going from the field, when Guardiola's changing, then you can see like when they are like meeting each other, and yeah, it's very interesting, I think, this connection. And he's breaking all the records now. The first Premier League, I don't know, he has scored so many goals already. What is his impression of himself? Is he like reflecting this and thinking, wow, this is like a dream? Or is he like realistic and saying, yeah, well, that's how I am. I'm good like this.
It's a good question, because how do you handle this crazy journey going from Norway to Austria and becoming the biggest star in the biggest sport in the world in 3 years? So it's got to be a lot to digest, but it seems like he's handling it in a good way, especially when you see how he's playing. His football is just getting better and better. He's developing, and I think he likes where he is right now. He likes to be in the middle of the attention, to be the center of the attention, and yeah, he's been talking about how he loves doing his job on the field, scoring goals, and then walking up, visiting his family, friends, people that have been in the stadium, just saying hello, talking to them, having something to eat. And he's been explaining this as kind of a high. He feels like it's just the best feeling in the world when he performs, and then having fun afterwards. So this is, of course, his life, the way he lives, and right now nobody does it better than him.
How do you notice him and following him outside of the pitch, how is he behaving there when he's going out to restaurants and so on? Is he like cool and very relaxed, or is he also strict to himself in a private dimension, like what he's eating, what he's drinking, and so on? What is your impression?
He is very strict when it comes to his diet. He has said himself that he loves a kebab pizza. I don't know if you have it in Germany, but I wouldn't say it's a big thing in Norway either, but he likes it, and it's, you know, it's the pizza with the kebab meat and a lot of dressing all over the pizza, and that's his favorite food, but he never eats it, almost maybe once a year or something, because he looks after his body. So he's very professional, but with the people he likes and knows, he is a joker. He loves to laugh, and he says that's why he plays football as well, to have fun. And the day he doesn't have fun, he would quit, he says. So that's kind of the way he's living his life, that he wants it to be good energy, very, very conscious about that, that the people around him are giving him good energy and positive vibes, as he is saying. So he likes to have fun, and he likes good food. He likes to enjoy himself.
But he's not the guy that is partying all night long. Like,
I know that he likes to party, but I think that he does it when he can, you know, in the off season. Then you can blow off some steam and have fun and be a little bit normal. But he hasn't been partying during the season. So far he's been very professional.
Sometimes you get the impression that he's also kind of arrogant when you see some videos, also like interviews in Dortmund, his Dortmund time. Would you say that's right? Or is it more or less like a protecting shield for him?
I think he puts up a protecting shield when he's facing the media, and when he is in this environment where he can get questions that are tough, maybe, and so on. So he are kind of protecting himself, it's my impression. And of course it's possible to see it as arrogance, but that's kind of different from person to person, I guess, and the people who knows him well and are close to him speaks of him as the same guy as he was when he was in Brina. So they feel he hasn't changed as a person. Of course you change when you experience all these things, but he is down to earth and a humble guy, they say.
Interesting. How is it in the team? Like, what are his closest teammates? Do you know that?
In City, João Cancelo is being named as the most funny guy by Erling, so they are joking. And of course, you saw his connection with Jack Grealish already during the preseason tour in the United States. They were kind of building a bromance from the beginning, and he is just being himself, and the other players are saying that he is very grounded, very humble, and very nice to everybody, to the staff members and the younger players as well in the academy. So he's made a great impression so far in Manchester City.
How do the people in Norway follow this dream carrier? Is he like the top star already in every media and also when the for the young people as well?
Definitely. Young children are now walking around with the number 9 Haaland on their backs and City shirts. The national team are playing for sold out crowds now regularly. That hasn't always been the case. He is by far the biggest athlete we have in Norway. People are already saying that he is the best player of all time in Norwegian football, and it's hard to disagree. So is it crazy that he is only 22 years old and it's maybe 15 years left of his career? So it's just starting. So it will be very, very interesting to see how it goes in the coming years.
Yeah, exactly. And also, is it a boom for that also young Norwegian boys and girls watch him and thinking, well, I will also start a football career? Or how would you describe this effect?
Yeah, I don't have any numbers on this, but I can only imagine that the recruitment to football that is already big in Norway before are just getting bigger. So he has made a big, big impression. And of course, people in Norway are very proud that he is from Norway. And the young people also, I think, can see a little bit. They can see themselves in him a little bit, maybe, because he's so young. He is in touch with the young generation. He kind of fills all the spectrum, from the young children to the old lady that is turning on her TV to watch this guy from Bryne that is performing at the highest level in the world.
Just one short question to the end. What can stop him? Because you already said, like, he's 22 years old, he's breaking all the records. What is his biggest enemy, maybe?
Injuries. Injuries are the only thing that can stop him right now. No other player can.
Thank you very much.
Perfect. Thank you.